Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Treffen mit Ihnen sieben überhaupt zustande gekommen ist und möchte da auch nochmal Rainer Lechke dafür danken, dass es so reibungslos geklappt hat. Vorab eine Bemerkung. Durch meine Berufung nach Hamburg und die Genehmigung des gerade erwähnten DFG-Projekts zum dokumentarischen Film bin ich derzeit sehr stark in andere Arbeitszusammenhänge eingebunden, die mit dem Workshop-Thema das Denken der Medien nur ganz am Rande zu tun haben. Ich werde daher hier eher einen medienbezogenen und weniger philosophisch gesättigten Vortrag halten und muss auch gleich einräumen, dass es eher eine Art skizzenhafter Werkstattbericht geben wird, der noch an der einen oder anderen Stelle etwas improvisiert wirken dürfte. Sehen Sie mir das bitte nach, das hat tatsächlich damit zu tun. Ich beginne jetzt gleich mal mit drei kurzen Filmausschnitten, die ich eigentlich noch nicht weiter erläutern möchte. Ich werde am Ende darauf noch kurz eingehen. Und um die Vorrede noch mal an einen anderen Punkt aufzunehmen, der zweite kann natürlich nicht mit ins Netz, aus Gründen, die ich Ihnen dann noch nachher erläutere. Vielleicht noch vorab sei angemerkt, alle drei arbeiten mit einer Ästhetik der Unzulänglichkeit. Es gibt also verwackelte, unscharfe, auch fehlbelichtete Aufnahmen mit zum Teil sehr schlechter Tonqualität. Sie wirken so, als seien sie in schwierigen Situationen gedreht. Die Störungen bringen zunächst in dem materiellen Sinn anscheinend die Medialität des Mediums zum Vorschein und wirken so, als seien sie ein Kennzeichen von Authentizität. Ich führe Ihnen die jeweils etwa eine Minute langen Beiträge einfach mal vor. Beginnen wir mal damit. Schon der zweite. Ich denke, Sie können sich aufgrund der Filmausschnitte auch schon denken, dass ich über ein Thema spreche, das mit unserem Forschungsprojekt zum dokumentarischen Film zu tun hat, ja mithin konstitutiv dafür ist, auch wenn ich das Thema im Projekt selbst gar nicht weiter behandeln kann. Es geht mir heute um die Frage, wie wir den dokumentarischen Film überhaupt als epistemisches Ding konstruieren können. Dabei geht es nicht nur um den dokumentarischen Film als Erkenntnisobjekt, sondern auch darum, wie man durch ihn Welt erfahren und erkennen kann, wie also sich sein mediales Denken, seine mediale Sichtweise gestaltet. Der dokumentarische Film hat sich in den letzten Jahrzehnten in eine Vielzahl von filmischen und medialen Praktiken aufgelöst, findet sich im Kino ebenso wie im Fernsehen oder im Web 2.0 in eher journalistischen, essayistischen oder fiktionalisierten Formen, vom Lehr- oder Industriefilm über Wissenschaftsdokumentationen hin zu dokumentierten Zeugenaussagen oder Historytainment-Magazinen. Tradierte Kriterien wie etwa der Gegensatz zwischen dem Fiktionalen und dem Dokumentarischen mögen vielleicht puristisch funktionieren, taugen aber angesichts ihrer Hybridisierung, wie es in neueren Debatten meist heißt, als präzisere Unterscheidungsmerkmale eigentlich nicht mehr. Vielmehr geht es darum, die mit dem dokumentarischen Film verbundenen Episteme oder auch epistemologischen Ansprüche, das heißt dem dokumentarischen Film, der Bezug auf Wirklichkeit, zu fokussieren. Dabei sind, so die von mir hier verfolgte These, diese epistemologischen Ansprüche in verschiedenen medienindustriellen Kontexten, ich werde sie gleich noch mediale Milieus nennen, unterschiedlich modalisiert, das heißt in ihrem Geltungsanspruch und ihrer Bedeutung milieuabhängig transformiert. Die gleiche oder vergleichbare Ausdrucksform wird in unterschiedlichen medialen Milieus, also ihre Bedeutung verändern. Um den dokumentarischen Film als epistemisches Ding zu konstruieren, ist es daher notwendig, seine Transformationspraktiken zu kennen, das heißt ihn als spezifische mediale Praxis, als Handwerk zu begreifen. Wenn ich im Folgenden vom Handwerk der Medien spreche, dann sind zunächst in Bezug auf den Begriff des Handwerks zwei unterschiedliche Denkrichtungen zu unterscheiden. Für die eine setze ich gleich mal ein Bild ein. Sehen Sie mir es nach, ich konnte hier einfach nicht widerstehen. Die erste Denkrichtung sieht das Handwerk vor allem als eine körperlich erfahrungsgeleitete Auseinandersetzung mit dem Material. Sie konzentriert sich auf den Akt der technisch-materialen Bearbeitung, auf die Überwindung des Widerstands, die das Material dem Handwerker entgegengesetzt, und auf die kognitiven Prozesse, die hiermit verbunden sind. Zu dieser Denkrichtung wäre, auch wenn ich hier darauf eigentlich nicht ausführlicher eingehen möchte, der Ansatz von Heidegger zu nennen. Er hatte sich in seiner Vorlesung »Was heißt Denken?« an einem Lob der Hand versucht und formulierte, ich zitiere, »Wir versuchen hier, das Denken zu lernen. Vielleicht ist das Denken auch nur dergleichen wie das Bauen an einem Schrein. Es ist jedenfalls ein Handwerk. Mit der Hand hat es eine eigene Bewandtnis.« Diese Konzentration auf die Hand, auf das Manuelle des Handwerks, bedeutet innerhalb der philosophischen Tradition eine Abwendung von der Wertschätzung der Idee und eine Hinwendung zur Materialität, auch zur Technizität der Lebenswelt. Ihre Symbolgestalt ist seit alters her Hephaistos. Erlauben Sie mir nun einen kleinen Sprung in die Gegenwart, noch bei Richard Sennett, der eines seiner letzten Bücher dem Craftsman, dem Handwerker, gewidmet hat, findet sich dieses Lob des klumpfüßigen Hephaistos dabei positioniert, also das ist 2011 in Deutschland erschienen, dabei positioniert sich Sennett überwiegend, zum Teil vermittelt über seine Lehrerin Hannah Arendt, in jener von Heidegger vorgezeichneten Linie und bringt diese mit dem amerikanischen Pragmatismus, vor allem dem Ansatz von George Herbert Mead, zusammen. Er schreibt, handwerkliches Denken und Handeln, wie es in diesem Buch vorgestellt wird, betont den Bereich der Erfahrung. Im Brennpunkt handwerklicher Tätigkeit stehen Objekte als solche und unpersönliche Praktiken. Handwerkliche Arbeit basiert auf Neugier, sie mäßigt Obsessionen und sorgt dafür, dass der Handwerker sich nach außen wendet. Und weiter, was folgt nun aus dem Begriff eines Handwerks der Erfahrung? Wir konzentrieren uns auf Form und Verfahren, das heißt auf Techniken der Erfahrung. Zwar finden sich bei dem Soziologen Sennett selbstverständlich auch Bezüge auf die Auswirkungen des Handwerks auf die Gesellschaft, doch werden diese nur im Spiegel der persönlichen, und das heißt hier im Sinne des Pragmatismus, sinnlich konkreten Erfahrung des Handwerkers gesehen. Sennett schreibt, ich habe in diesem Buch zu zeigen versucht, dass die Herstellung materieller Dinge uns Einblicke in Techniken der Erfahrung gewährt, die auch unseren Umgang mit anderen Menschen prägen können. Sowohl die Schwierigkeiten wie die Möglichkeiten, denen wir beim Herstellen von Dingen begegnen, haben auch Bedeutung für die Herstellung zwischenmenschlicher Beziehungen. Materiale Herausforderungen wie Arbeit mit Widerständen oder der Umgang mit Mehrdeutigkeit sind lehrreich für das Verständnis der Widerstände und der ungewissen Grenzen zwischen Menschen. Und so verwundert es denn auch nicht, wenn sich Sennett auf die unmittelbare physische Erfahrungswelt bezieht und feststellt, das Kind spielt mit dem Filz, experimentiert damit und so beginnt der Dialog mit den materiellen Objekten. Die zweite Denkrichtung, das Bild ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, die zweite Denkrichtung betont das Handwerk als ein berufliches Metier. Ich werde dies gleich deutlich entgrenzend das mediale Milieu nennen. Es geht dabei um das Handwerk vor allem als ein Zusammenspiel von verschiedenen Gewerken. Dieser Ansatz verzichtet ja keineswegs auf den Bezug auf Materialität, vielmehr fordert er darüber hinaus eine Einbeziehung des medialen technischen Kontexts des Handwerks. Das wird vor allem in Derridas Kritik an Heidegger deutlich. In seiner Arbeit Heideggers Hand geht er zunächst von einer Beobachtung einer Fotografie von Heideggers Hand aus. Ich habe sie leider nicht gefunden, die sieht so aus, die Hand hält einen Füller über einem Blatt Papier. Und ziert den Umschlag einer Nummer der Zeitschrift Lernen, die Heidegger gewidmet war. Derrida folgt darin zunächst Heidegger, wobei der Hand als wesentlichen Bestandteil einer physischen Auseinandersetzung mit der Materialität der Objekte besondere Bedeutung zukommt. Derrida schreibt, das Denken ist nicht eine Sache des Hirns oder eine des Leibes enthobene, die Beziehung auf das Wesen des Seins ist eine bestimmte Manier des Daseins als Leib. Allerdings wendet Derrida gegen Heidegger recht kritisch und deutlich ein, die Überlegungen, also die von Heidegger, über das echte Handwerk haben jedenfalls den Sinn, einen handwerklichen Einspruch gegen die Austilgung oder Herabminderung der Hand in der industriellen Automatisierung des modernen Maschinenbetriebs. Diese Strategie zeitigt zweifelhafte Wirkungen, daran besteht kein Zweifel. Sie öffnet eine archaisierende Rückwendung hin zum ländlichen Handwerk Tür und Tor und denunziert das Gewerbe bzw. das Kapital und womit diese Bezeichnungen damals assoziiert wurden, ist ja wohl bekannt. Des Weiteren wird zusammen mit der Arbeitsteilung auf diese Weise implizit dies, was man die intellektuelle Arbeit nennt, in Misskredit gebracht. Auch wenn diese Kritik von Derrida nicht im gleichen Maße auf Sennett und den Pragmatismus angewandt werden kann, wird doch deutlich, wohin eine solche einseitige Sicht auf die Materialität des Handwerklichen führt. Löst man das Handwerk aus seinen organisationellen Bezügen, das heißt aus seiner Ökonomie, seiner organisatorischen Einbindung, seiner Institutionalisierung oder seiner sozialen Ordnung heraus, da wird man letztendlich romantisierend verklärende Bilder des Handwerks heraufbeschwören. Das Handwerk bildet immer auch ein Metier, wie Derrida schreibt, oder erweitert gedacht ein Milieu. Denn das Handwerk konstituiert sich ja nicht nur im Bewusstsein des eigenen Könnens und dem Stolz über die eigenen Fähigkeiten, sondern zugleich auch durch das Bewusstsein der Notwendigkeit zur Kooperation mit anderen Gewerken. Es ist also mithin gerade auch das Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit und der eigenen Grenzen, die die Zusammenarbeit mit anderen notwendig macht, um ein möglichst optimales Ergebnis erzielen zu können. Dazu gehört, mit anderen zu kooperieren, die gerade unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen. Ähnlich wie das etwa Howard S. Becker im Kunstbereich als Art Worlds beschrieb. Ich zitiere mal, all artistic work, like all human activity, involves the joint activity of a large number of people. Through their cooperation, the artwork we eventually see or hear comes to be and continues to be. They always show signs of that cooperation. The forms of cooperation may be ephemeral, but often become more or less routine, producing patterns of collective activity we can call an art world. Soweit Becker, der vor allem in den 80er Jahren sehr bekannt wurde in den USA, zeitweise auch hier, vor allem an den Kunst- und Fachhochschulen bekannt wurde, inzwischen etwas in Vergessenheit geraten ist. Der Begriff des medialen Milieus, den ich hier tentativ eingesetzt habe, ist zunächst von dem Begriff des sozialen Milieus deutlich zu unterscheiden. Hier geht es nicht um eine durch einen bestimmten Lebensstil, einen Habitus oder ein spezifisches Zugehörigkeitsgefühl geprägte soziale Gruppe, sondern um alle Bedingungen und Akteure, deren Zusammenspiel das mediale Funktionieren ermöglicht. Unter Akteuren sind dabei nicht mehr allein nur Menschen zu verstehen, sondern auch Maschinen, Programme, Konventionen und so weiter. Kurzum, alles, was an der Prozessualität eines Feldes, das heißt an den Entscheidungen, die für das Funktionieren eines Prozesses in einem Feld notwendig sind, beteiligt sind. Das mediale Milieu umfasst also ebenso menschliche wie nichtmenschliche, tatsächlich vorhandene, wie, und hierin unterscheidet sich vielleicht auch von Latours Kollektive, potenziell zur Verfügung stehenden Akteure. Letztere konstituieren einen Möglichkeitshorizont, der keineswegs im konkreten Spiel der Akteure immer ausgenutzt wird, aber durchaus handlungsleitend werden kann, ebenso wie die zum Teil divergierenden Interessen, Bereichsethiken, Eigenheiten oder der Eigensinn der Akteure. Der Begriff des Milieus ist dabei keineswegs mit dem des Dispositivs identisch, weder in jenem weiten, vor allem auf die strategische Ausrichtung von Machtverhältnissen fokussierten Sinn, den Foucault vorschlug, noch in einem engeren Sinn als mediale Anordnung eines abgrenzbaren Mediensystems, wie es von Baudry für das Kino oder Piketty für das Fernsehen im Hinblick auf die Rezeptionssituation skizziert wurde. Auch wenn es selbstverständlich mit dem Begriff des Milieus ein großes Maß an Überschneidungen zum Dispositivbegriff geht es einerseits darum, Foucaults vielleicht allzu weiten Dispositivbegriff als allgemeines historisches A priori auf einen Bereich konkreter Praktiken einzuengen und andererseits darum, die Entgrenzung der medialen Dispositive im Sinne von Baudry und Hickettier in multimediale Anordnungen zu reflektieren. Das mediale Milieu steht dabei für die Bedingungen, die ein zumindest temporär stabiles Spiel der Akteure in einem Feld charakteristisch prägen, indem die Akteure repetierbare, stabile Figurationen herausbilden. Régis Debray, der stärker die Technikbezogenheit des Milieus betont, das heißt zum Teil auch von einem kulturellen Ökosystem, einer symbolisch konnotierten Technosphäre oder der Mediensphäre einer Epoche spricht, schreibt: Das Milieu hat eine dezentralisierende, pluralisierende und relativierende Wirkung. An die Stelle der Einheit tritt die Relation. In seiner bewusst totalitären Dimension trägt dieses Konzept dazu bei, dem anmaßenden Individualismus des konstituierenden Subjekts entgegenzuwirken. Noch unsere originellsten Ideen wirken nur im gemeinschaftlichen Zusammenspiel, in einem vermittelten Klima in Bezug auf ihre Abhängigkeiten. Das kommunizierende Subjekt handelt zumeist im Auftrag eines Kollektivs oder als verinnerlichte Maschine. Damit sieht Debray auch das Handwerk aus einer umfassenden Perspektive. Er schreibt: Ethnologen und Soziologen haben uns gelehrt, was der Mensch mit seinen Werkzeugen macht, also die soziale Geprägtheit der Artefakte. Technologen und Epistemologen haben uns gelehrt, was seine Werkzeuge mit dem Menschen machen. Die mediologische Diagonale verläuft quer zu den Registern Technik und Kultur, Instrument und Gesellschaft, die bekanntlich weder streng voneinander getrennte Sphären noch abgeschlossene Einheiten an sich darstellen. Das Handwerk entfaltet sich erst in diesen von Debray benannten Sphären. Dabei ändert sich die Bedeutung der handwerklichen Bearbeitung der medialen Übermittlung, je nachdem in welchem Milieu sie sich entfaltet. Debray gibt dabei zu bedenken: Die Analyse des Übermittelten an sich reicht nicht. Ein und dasselbe Zeichen, Indiz, Ikone oder Symbol hat nicht dieselbe kulturelle und praktische Wirkung, je nachdem, ob es als Kette, handgeschrieben, Stern, gedruckt oder Netz, digital, Verbreitung findet. Bewegte Bilder sind nicht dieselben, wenn sie ausgestrahlt, Fernsehen oder projiziert, wie im Kino, werden. Das Gedicht ist nicht dasselbe auf Pergament wie im Internet. Liegt der Schlüssel zur Semiosphäre, also in der Technosphäre, Schluss mit dem beruhigenden Text a Text, man muss heraus aus den Worten, sich die Finger schmutzig machen und, welche Schande, die Lehrbank drücken, von der Universität herab in die Handwerksstube. Zitat Ende. Bezogen auf das Produkt und seine Analyse hat dies nun vor allem zur Konsequenz, dass ganz unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen wären. Die Mediologie ist diesbezüglich nicht ganz präzise. Stärker fokussiert argumentiert hier Derrida, der damit eine bewusste Annäherung an das mediologische Projekt formuliert hat, in seinem 1996 zusammen mit Bernard Stiegler publizierten Buch Ekographie de la Télévision entwickelt er den Begriff der Artefaktualität, mit dem er für die Produktanalyse eine spezifische Form des Artisanalen, das heißt einer handwerklichen Dimension, beschreibt. Ursprünglich auf die Produktion von Fernsehnachrichten und ihre Aktualität bezogen, trägt der Begriff Artefaktualität jedoch mehr. Er beschreibt mit ihm nicht einfach nur die besonderen Eigenschaften eines Mediums, sondern die Prozessualität des medialen Bearbeitungsprozesses. Artefaktualität, schreibt Derrida, ist nicht gegeben, sondern wird von zahllosen künstlichen oder artifiziellen, hierarchisierenden oder selektiven Dispositiven aktiv erzeugt, gesiebt, mit Bedeutung geladen oder performativ gedeutet. Und er fährt fort: Mit Recht hatte Hegel die Philosophen seiner Zeit zur täglichen Zeitungslektüre angehalten. Heute müssten sie sich außerdem aus dem gleichen Gefühl von Verantwortung kundig machen, wie man Zeitungen, Tages- und Wochenblätter, Fernsehnachrichtensendungen macht und wer sie macht. Sie müssten die Dinge von der anderen Seite aus betrachten wollen, aus der Perspektive der Nachrichtenagenturen und des Teleprompters. Artefaktualität ergibt sich also, folgt man Derridas Beschreibung, aus den milieuspezifischen medialen Praktiken. Ihre Analyse ist gerade auch für den dokumentarischen Film unerlässlich, wenn man die epistemologische Dimension zu erfassen versucht. Denn das Feld des dokumentarischen Films hat, wie ich ja schon sagte, in den letzten Jahrzehnten eine immer weitergreifende Fragmentierung oder sagen wir mediale Ausdifferenzierung erfahren, die es inzwischen immer schwerer macht, konsequent anzugeben, was unter dem dokumentarischen Film überhaupt noch verstanden werden soll. Dokumentarfilme, Fernsehfeatures, Reportage, Reality-TV-Formate, Fake-Dokus oder die zahllosen dokumentarischen Filmformate und YouTube, um nur einige zu nennen, haben auch zu einem grundlegenden Wandel dessen geführt, was unter dem dokumentarischen Film tatsächlich noch verstanden werden soll, auch auf der Diskursebene. Definiert er sich durch seine Ansprüche, ist er ein Genre oder eine Gattung, eher eine Geste oder eine Rhetorik? Antworten auf diese Fragen kann man, und ich verkürze die Zusammenfassung der Diskurse hier maßlos, auf folgende zwei Positionen zusammenfassen und verweise auf eine neuere Publikation von Christian Isnauer von 2010, der zumindest die bis dahin vorhandenen Diskurse ganz gut zusammenfasst. Nun zu diesen beiden Positionen. Die erste Gruppe von Ansätzen, die ich essentialistische Ansätze nenne, behauptet, dass es möglich ist, aufgrund von bestimmten charakteristischen Merkmalen, meistens ästhetischen, auf den dokumentarischen oder aber fiktionalen Charakter eines Films zu schließen. Es geht also um inhärente, essentielle Strukturen. Die zweite Gruppe von Ansätzen spricht von einer Hybridisierung von beiden. Tatsächlich wird hier der Essentialismus nur auf eine andere Ebene transferiert, das heißt der Begriff der Hybridisierung so weit ausgedehnt, dass er kaum etwas Spezifisches noch aussagen kann. Gemeinsam ist beiden Gruppen, dass sie davon ausgehen, dass sich dokumentarische Filme auf Realität beziehen. Dieser Realitätsbezug, diese Form der Referenz, ist im Idealfall eine zirkulierende Referenz im Sinne von Bruno Latour, das heißt die Bearbeitungsprozesse und der Bezug jeder Ebene auf die nächstfolgende Ebene der Transformation bleibt transparent und rückverfolgbar. Damit kommen wir jetzt zu dieser Folie. So muss der Anspruch auf Wirklichkeitsbezug sowohl von Produzenten, also Produktionsfirmen, Filmemachern und so weiter, Distributeuren, also Fernsehsendern, Fernsehredaktionen, Filmverleihern und so weiter, als auch von Rezipienten, in der Regel also von Kritikern, Zeitungsjournalisten und so weiter, stabil gehalten werden, damit etwas als dokumentarisch gilt. Wenn nur an einer dieser Stellen die Referenz nicht mehr garantiert wird, wenn zum Beispiel eine Fernsehredaktion nicht mehr für den dokumentarischen Charakter eines Films einsteht, oder der Film in einer Programmzeitschrift unter falschem Label angekündigt wird, verliert er seine Glaubwürdigkeit. Gerade nur dieser Anspruch und damit die Stabilität der Referenz wird in den verschiedenen medialen Milieus anders akzentuiert und damit auch modalisiert. Insofern ist der Produktionspraxis selbst immer eine Modalisierung inhärent. Mit diesem Begriff bezeichne ich die Bezugnahme und Referenzpraktiken von Medien auf Wirklichkeit, durch die der Bezug auf Wirklichkeit perspektiviert und mithin der Wahrheitsgehalt einer Aussage durch den medialen Bearbeitungsprozess verändert wird. Dabei gibt es Unterschiede in verschiedenen medialen Milieus. Fernsehreportagen unterscheiden sich von Fernsehspielen in ihrem Umgang mit dokumentarischen Aufnahmen zum Teil ganz erheblich, auch wenn beide durchaus Anspruch auf einen Wirklichkeitsbezug erheben. Ein Kompilationsfilm über den Zweiten Weltkrieg, der sich vor allem auf Zeitzeugen stützt, wird unter Umständen ganz ähnliche ästhetische Mittel einsetzen wie ein Dokudrama, das die gleichen Aufnahmen jedoch mit einem ganz anderen Referenzanspruch nutzt und damit durch die spezifische Bearbeitungsform modalisiert. Die gleichen ästhetischen Ausdrucksformen können also je nach Milieu völlig unterschiedliche Bedeutung bekommen. In der nachfolgenden Tabelle, die ich allerdings hier nicht in Gänze erläutern möchte, wird nochmal auf für unterschiedliche Milieu das deutlich. Es geht im Grunde eigentlich nur um die ersten beiden Spalten, von links gesehen. Hier vielleicht nur die wichtigsten Unterschiede erläutert. Im TV-Journalismus oder zumindest in der idealisierten Form davon sind die Journalisten bestrebt, die professionellen Richtlinien, mit denen die journalistische Deontologie zu beachten, die Autorität der Referenz auf Realität folgt direkt aus dieser Bereichsethik und sie wird garantiert durch die Institution der TV-Sender. Ein Beitrag wird in der Regel nur dann in die Sendung, meist Nachrichten aufgenommen, wenn die Quellen überprüft wurden. Handyvideos, etwa aus Bürgerkriegsgebieten, werden es dann zum Teil in der Nachrichtensendung, wenn die Redaktion sich zuvor bemüht hat, die Authentizität der Aufnahme zu klären. Das hat normativen Charakter. Wird ein solches Video genutzt und stellt sich als Fälschung heraus, drohen entsprechende Sanktionen. Im Bereich des Formatfernsehens, insbesondere im Milieu des Reality-TV, wird die Referenz auf Wirklichkeit zu einer Option. Dem Reality-TV kann ein dokumentarischer Charakter ja nicht völlig abgesprochen werden, aber die Produzenten oder Fernsehsender garantieren keineswegs einen Wirklichkeitsbezug. Damit komme ich auf die Beispiele zurück vom Anfang. Die erste Aufnahme war ein Ausschnitt aus dem Format Lenzen und Partner von Sat.1, einem sogenannten gescripteten Format, das heißt, die Szenen sind im Drehbuch festgelegt und werden entsprechend inszeniert. Dabei ist auffällig, dass, obwohl ein professionelles Team die Dreharbeiten realisiert, Elemente einer Ästhetik der Unzulänglichkeit eingesetzt werden. Sie sollen offenbar nicht nur die Spontanität der Situation unterstreichen, sondern sind Teil eines sorgsamen, das heißt auch wieder besseren Wissens und vorhandener technischen Möglichkeiten gepflegten Dilettantismus, der zum Kennzeichen einer Community wird. Diese meist als Authentizität bezeichnete Eigenschaft ist aber vor allem eine Eigenschaft der sozialen Zuordnung zu einem medialen Milieu und wird entsprechend auch vom Fernsehen genutzt für ein gewisses Community-Making. Die zweite Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus dem Bereich Reality-TV, genauer gesagt einen Auszug aus dem nicht gesendeten, mir privat zugespielten Rohschnitt der beliebten Sendung Frauentausch von RTL 2. Der Rohschnitt zeigt die Arbeit mit Real Persons hinter den Kulissen, bei denen der Kameramann Vorschläge zur Inszenierung der Aussöhnung zwischen Tauschmutter und gastgebender Tochter macht. Das Ganze ist nicht gestellt, es ist auch nicht durchweg inszeniert, die Grenzen sind fließend, weil die Darsteller durchaus etwas von ihren eigenen Gefühlen und Emotionen mit einbringen. Der Kameramann macht nur Vorschläge, wie man sie besser zum Ausdruck bringt vor der Kamera. Aber die Grenzen zwischen Inszenierung, zwischen Fiktion, zwischen dem, was geskriptet und nicht geskriptet ist, sind hier wirklich fließend und schwer zu unterscheiden. Dem Publikum ist es übrigens bei dieser Art von Formaten teilweise komplett egal, ob sie nun inszeniert werden oder nicht. Das zeigen die Einschaltquoten, also ob es nun Tote und Harry, Wittler-Team aus dem Ruhrpott, die bei ihrem Auftauchen häufig auch mal spontane Massenaufläufe provozieren und die Szenen dann entsprechend nachinszeniert werden müssen, oder Abschlussklasse Buch 5, bei der sich erst nachträglich herausstellte, dass sie gescriptet war, was aber den Zuschauerzahlen keinen Abbruch tat. Anders sieht es bei tradierten dokumentarischen Filmen aus, womit ich zu meinem dritten Filmausschnitt komme. Es handelt sich um einen Auszug aus dem Film Primary aus dem Jahr 1960 von Richard Leacock, also einem weithin bekannten Dokumentarfilmer und Vertreter des sogenannten Cinema Direct. Der Film befasst sich mit den Vorwahlen der Demokratischen Partei in Wisconsin, mit dem Duell zwischen Humphrey und Kennedy durch neue bewegliche 16mm Handkameras. Das heißt, die ARRI, die zudem auch noch einen Synchronton lieferte, war eine neue, unmittelbare und direkte Aufnahme des Geschehens möglich. Die dabei in Kauf genommene Unzulänglichkeit der Aufnahmen, also verwackelte, fehlbelichtete Bilder, Tonstörungen und so weiter, wurden zum Kennzeichen der Authentizität der Aufnahmen ein Indiz für die schwierigen Bedingungen, unter denen die Aufnahmen entstanden. Es ist sogar zu vermuten, dass diese Ästhetik nachhaltig unser Bild von dokumentarischen Aufnahmen und der damit verbundenen Authentizitätszuschreibung geprägt hat, sodass sie kodiert werden konnte, zu einer Konvention werden konnte. Die Referenz auf Wirklichkeit wurde bei Primary übrigens nicht von Fernsehsendern garantiert, wie Leacock vor kurzem in einem seiner letzten Filme nochmal selbst berichtete, denn die Fernsehsender lehnten dieses neue Format für die damalige Zeit komplett ab. Leider nicht mit der Pointe, dass es zu unrealistisch sei, sondern nur zu unkonventionell, aber die Richtung ist hier eigentlich schon vorgegeben. Lassen Sie mich abschließend hierzu noch eines bemerken. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Ästhetik der Störung zwar die Medialität eines Mediums entbergen kann, es zugleich aber von den jeweiligen milieuspezifischen Bearbeitungspraktiken abhängt, von der Art und Faktualität, mit denen also vom Handwerk der Medien, welche epistemologische Bedeutung sie bekommt. Insofern ist auch Medialität keineswegs eine feste, statische Kategorie, sondern eine, die in Transformation ist. In dem Sinne ist Artefaktualität auch für uns im Projekt eine ganz zentrale Kategorie und innerhalb unseres Forschungsprojekts den dokumentarischen Film als epistemisches Ding überhaupt beschreiben zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.